Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ob Drohungen, diplomatische Anstrengungen oder Mahnungen, am Ende hat nichts davon genutzt. Die USA und Russland haben ihren Vertrag über das Verbot von nuklearen Mittelstreckensystemen aufgelöst. Den INF-Vertrag gibt es seit heute nicht mehr. Der INF-Vertrag, er galt als Meilenstein der Abrüstungsbemühungen in der Schlussphase des Kalten Krieges. Nach seinem Ende jetzt ist von gravierenden Folgen für die europäische Sicherheitsarchitektur die Rede. Ist diese Sorge berechtigt und welche Bedeutung hatte der INF-Vertrag überhaupt noch? Matthias Dembinski ist zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Dembinski, hat sich der INF-Vertrag nicht längst überholt, weil andere Länder wie zum Beispiel China, Indien, Iran, Pakistan eigentlich längst hätten eingebunden werden müssen?
Also der INF-Vertrag war natürlich nie perfekt, wie Sie gesagt haben, sozusagen begrenzt auf die beiden früheren Supermächte, USA und Sowjetunion, beziehungsweise später Russland. Er verbot beispielsweise auch nur landgestützte Mittelraketen und nicht etwa See- oder luftgestützte Mittelstreckenraketen. Dennoch war dieser Vertrag symbolisch von sehr, sehr großer Bedeutung, aber er war auch politisch-strategisch von großer Bedeutung für die euroatlantische Region. Und von daher ist ein Wegfall jetzt, ein Verlust und etwas, was eine zusätzliche Instabilität gerade für diese euroatlantische Region bedeutet.
Dennoch sollte es doch eigentlich längst ein multilateraler Vertrag sein, oder?
In der idealen Welt sollte es längst ein multilateraler Vertrag sein. Und in der Tat hat man auch schon versucht, im Vorfeld andere Parteien mit in das Boot hineinzubekommen. Ob man aber es schafft, einen besseren Vertrag dadurch hinzubekommen, dass man den vielleicht nicht perfekten, aber immerhin guten und wichtigen Vertrag aufkündigt, das mag ich bezweifeln.
Aber könnte das auch, dass andere Länder munter weiter an Atomwaffen basteln, der Grund sein, warum Russland und die USA vielleicht auch so ein bisschen das Interesse an dem Vertrag verloren haben, so nach dem Motto, warum sollen wir tatenlos zusehen, wie andere sich Waffen beschaffen?
Also das mag ein Motiv gewesen sein, vor allen Dingen aus Sicht der USA. Aber ich glaube, da muss man auch auf die Dimensionen achten. Die USA und Russland sind nach wie vor die Staaten, die mit Abstand, mit großem Abstand, die meisten Atomwaffen besitzen. Selbst China hat zwar in den letzten Jahren sehr große Mengen an Kapital in Raketenrüstung investiert und Mittelstreckenraketen in großer Stückzahl entwickelt und stationiert. Die sind aber ganz überwiegend mit konventionellen Sprengköpfen bestückt. Und das gilt natürlich erst recht für Länder wie Indien oder Pakistan oder Israel, von dem Iran gar nicht zu sprechen.
Dennoch, wir haben eben die ideale Welt angesprochen. Könnte das Ende des INF-Vertrags jetzt vielleicht den Anstoß geben, in Sachen atomarer Abrüstung nochmal weiter zu denken und andere wirklich mit ins Boot zu holen?
In einer idealen Welt möglicherweise, in der realen Welt glaube ich das nicht. Einmal sind diese Probleme zu komplex. Ich bin mir zum Beispiel gar nicht sicher, ob man gegenüber China das Argument gut machen kann, dass jetzt die Zeit ist, dass China auch in die nukleare Abrüstungs- und Rüstungskontrolle einsteigen könnte. Die chinesischen Nuklearwaffen sind verschwindend gering, nach wie vor im Verhältnis etwa zu den USA oder zu Russland. China könnte auch mit Fug und Recht das Argument machen, warum man sich etwa auf konventionelle Mittelstreckenraketen konzentrieren soll bei der Rüstungskontrolle und nicht etwa auf Flugzeugträger oder auf luftgestützte Systeme. Kurzum, Sie kommen sofort in eine Situation hinein, in der es mit Fug und Recht ganz unterschiedliche Ansätze geben kann. Und meine Vermutung ist einmal, dass in einer Situation, in der der Vertrag gekündigt worden ist, Russland und die USA zusätzliche Modernisierungsmaßnahmen in diesem Bereich nicht nur ankündigen, sondern auch in Szene setzen werden, dass es in einem solchen Umfeld viel, viel schwieriger wird, eine multilaterale, globale Lösung für dieses Problem zu finden.
Aber um darauf hinzuarbeiten, welche Länder sehen Sie denn da wie in der Pflicht?
Also wer in der Pflicht wäre, ist vor allen Dingen China, vielleicht in zweiter Stelle noch Indien. Das sind, glaube ich, so in diesem Bereich die beiden großen problematischen Parteien. Dafür hat man in der Vergangenheit schon versucht, eine Reihe von meines Erachtens ganz intelligenten rüstungskontrollpolitischen Ansätzen zu entwickeln. Ich nenne nur ein Beispiel. Das ist der sogenannte Cut-off-Vertrag, also ein Vertrag, der die Produktion von spaltbarem Material für militärische Zwecke verbietet. Das hätte bedeutet, dass die Staaten in ihrer nuklearen Leistungsfähigkeit eingefroren gewesen wären. Das ist ein Vertrag, der viel sinnvoller ist, einfacher umzusetzen als etwa ein globaler INF-Vertrag. Und selbst mit diesem einfachen Instrumentarium hat es bisher nicht funktioniert.
Welche Länder könnten denn da Druck auf China ausüben?
Ich glaube, dass auf China Druck auszuüben außerordentlich schwierig ist. Ich glaube, das müsste im chinesischen Eigeninteresse liegen, sich an Rüstungskontrolle zu beteiligen. Wie gesagt, die Chinesen sagen auch gar nicht, dass sie das nie machen werden. Sie sagen nur, wir sind heute in einer Situation, gerade wenn wir über nukleare Rüstungskontrolle reden, wo erst einmal die anderen eigentlich abrüsten müssten oder die anderen zumindest zu einem Moratorium bereit sein müssten. Also kurzum, ich glaube, es sind eine Reihe von intelligenten Rüstungskontrollmaßnahmen vorstellbar. Etwa ein vertraglich vereinbarter und wasserdichter Teststoppvertrag wäre auch so ein Element, die eigentlich viel, viel vielversprechender wären als sozusagen jetzt eine Multilateralisierung des einen Vertrages und eines Abkommens, das sozusagen in einer spezifisch historischen Situation für diese beiden Konfliktpartner eine große Bedeutung hatte, der sich aber gar nicht von seiner Logik her gar nicht ohne weiteres multilateralisieren lässt.
Jetzt diskutiert aktuell Europa, wie es reagieren soll, auch natürlich über das, was sie befürchten. Es ist von der Angst vor einem neuen Wettrüsten die Rede nach Ende des INF-Vertrags und vor dann unkontrollierbaren Risiken. Wenn Sie sich die Weltlage anschauen, von wem geht da im Moment die größte Gefahr aus?
Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir natürlich eine ganze Reihe von Spannungsherden. Also ein riesengroßer Spannungsherd, wahrscheinlich ein sehr gefährlicher, ist in der Tat der zwischen China und den USA. Es gibt vor allen Dingen regionale Spannungsherde zwischen Indien und Pakistan etwa. Also ich glaube, dass nach wie vor trotz aller negativen Entwicklungen, die wir sehen, dass die europäische Region wahrscheinlich nach wie vor noch vergleichsweise stabil ist, verglichen mit anderen Regionen.
Und wie sollte Europa jetzt reagieren?
Also ich glaube, in aller Besonnenheit, ich glaube, man muss auch schauen, dass man jetzt die Situation nicht überdramatisiert. Die militärischen Kräfteverhältnisse haben sich bisher durch die russische Modernisierungsmaßnahmen oder die Einführung dieses Marschflugkörpers, der in seiner Reichweite sozusagen in diesem Bereich dieses einen Vertrages reingeht, da haben sich die Kräfteverhältnisse noch nicht so dramatisch verändert. Also ich glaube wirklich, es kommt darauf an, Ruhe zu bewahren, abzuwarten, zu schauen, dass man mit Russland auch politische Konfliktfragen löst oder zumindest ruhig stellt oder zumindest eine weitere Eskalation verhindert. Und dann in dieser Situation, wenn man sozusagen die politischen Konflikte angegangen hat, nochmal stabilisiert hat, dass man dann versucht, rüstungskontrollpolitisch neu nachzudenken und vielleicht nicht sofort globale Arrangements zu finden, sondern sich auch nochmal auf diese Region fokussiert und dort für Europa, für den OSZE-Bereich versucht, Regelungen zu finden.
Sagt Matthias Dembinski, zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Ich danke Ihnen.
Bitteschön.